D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Melanie Rabe ist zu Gast in Dein Sonntag heute Morgen. Melanie ist Journalistin, Bloggerin, aber vor allem ist sie mittlerweile erfolgreiche Buchautorin. Anfang März 2015 hat sie ihren ersten Thriller veröffentlicht. Die Falle heißt er. Und damit ist sie ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich unterwegs gewesen. Die Falle ist fast überall auf der Welt erschienen und Hollywood hat auch schon angeklopft, weil sie einen Film draus machen wollen. Vielleicht auch deshalb hat sie sich überlegt, schreibe ich doch gleich noch ein zweites Buch. Scheint ja zu funktionieren, hat sie gemacht, ist vor kurzem erschienen und heißt Die Wahrheit. Und die ganze Wahrheit über die Wahrheit und Melanie Rabe erfahrt er jetzt von ihr selbst. Moin Melanie.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich vermute mal, spätestens seit den letzten knapp 2 Jahren antwortest du auf die Frage, was machst du eigentlich mit Buchautorin? Du hast davor als Journalistin gearbeitet und ich habe es eben schon gesagt, du hast auch gebloggt und machst das auch immer noch. Biographilia.
Richtig,
ist korrekt,
ja.
Es wird auch so ausgesprochen, nicht irgendwie Englisch, Biographilia oder
nein,
so.
Nein, ganz deutsch.
Ist dein Blog und da interviewst du verschiedene Menschen. Das heißt, du weißt, wie so ein Interview abläuft, ne? Also auch aus deiner journalistischen Karriere. Und dann habe ich mich gefragt, was würdest du dich eigentlich fragen? Also was würdest du dir jetzt für eine erste Frage stellen, wenn du jetzt in so einem Interview wärst mit dir selber, vor allen Dingen, nachdem du ja schon auch endviele Interviews gegeben hast in den letzten 1,5 Jahren wahrscheinlich, nachdem das Buch so steil gegangen ist, ne?
Ja, stimmt. Ich glaube, ich würde einfach ganz banal nach dem Status Quo fragen, wie geht's dir heute Morgen, Melanie? Hast du gestern gefeiert oder bist du wach?
So was Gefühliges, ja? So,
absolut. Ne?
Um mal direkt reinzukommen in so diese Sonntagmorgen-Situation. Hör mal, wie geht's? Hast du gestern Abend gefeiert? Bist du schon wach?
Ich bin total wach, weil ich ein Early Bird bin. Ich hatte schon, der nette Moderator, mit dem ich gerade spreche, hat mir schon einen Kaffee gegeben und ich bin sehr wach und war gestern nicht feiern. Ich war zu Hause und
hast geschrieben, komm.
Ja, ich habe natürlich geschrieben. Ich hatte keinen Spaß, sondern habe gearbeitet bis tief in die Nacht.
Vielen Dank für diese erste Frage. Das war doch schon mal ganz gut. Das heißt, du bist aber nicht unbedingt diese einsame Schriftstellerin, die man in deinem ersten Buch kennenlernt, die nie vor die Tür geht. Also du gehst schon ab und zu mal vor die Tür.
Ich gehe schon ab und zu mal raus. Ich muss allerdings sagen, die Schriftstellerin in meinem ersten Buch hat ja eine Angststörung und ist tatsächlich 11 Jahre nicht vor der Tür gewesen. Und ganz, ganz viele Leser haben mir immer so wieder gespiegelt, was für ein Albtraum. Die arme Frau, ganz, ganz schlimm. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr gerne allein zu Hause und arbeite autark am Schreibtisch vor
mich
hin.
Hey, du hast den richtigen Job offensichtlich.
Absolut. Auch wenn es jetzt so klingt, als wäre ich so ein bisschen sozial gestört. Das bin ich, glaube ich, nicht. Aber ich schätze diese Einsamkeit am Schreibtisch total. Momentan habe ich die gar nicht. Momentan reise ich wahnsinnig viel, promote mein Buch, lese viel daraus vor. Auch das liebe ich. Aber ich mag es auch total, dann wieder an den Schreibtisch zurückzukehren. Aber das ist, sonst habe ich nicht viel mit meiner ersten Protagonistin gemeinsam.
Na Gott sei Dank. Das heißt, du magst schon auch Menschen? Oder warum machst du das mit dem Interview-Blog? Also
ja,
auch immer noch bei dem ganzen Kram, den du sonst so machst?
Ja, ich mag das wahnsinnig gerne. Ich habe immer gerne Interviews geführt, auch in meiner journalistischen Laufbahn. Das war immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ich mochte es auch immer, Leute zu fragen, die sonst nicht so oft gefragt werden. Mhm. Also die weder prominent sind, noch sonst irgendwie im öffentlichen Leben auftauchen. Und mir ist aufgefallen, die haben oft viel spannendere Dinge zu erzählen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich zum Beispiel Fragen, die ich Fremden in Interviews gestellt habe, manchmal meiner Freundin noch nie gestellt habe.
Das ist ganz geil, oder?
Total.
Also ich habe das auch immer mal wieder gemerkt. Ich meine, klar, wenn du jetzt jemanden zu Gast hast, der irgendwie gerade um die Welt gereist ist, weil sie eher die große Liebe gesucht hat, dann redest du natürlich sofort persönlich.
Ja.
Aber das ist auch schon irgendwie eine schräge Geschichte. Du sitzt mit jemandem zusammen, kennst ihn 3 Minuten und erzählst dann so, du, wie fühlt denn sich das bei dir an, wenn du verliebt bist? So.
Absolut,
ne?
Oder?
Voll schräg.
Total
also,
schräg.
Habe ich auch schon ein paar Mal gedacht. Das heißt, die Leute, die du interviewst, das sind so ganz normale Menschen auf deinem Blog? Also so, ich sag mal, ganz normale, unbekannte Menschen?
Ja, total. Grundsätzlich. Also ob das jetzt Freunde von mir sind oder Menschen, die mir irgendwo begegnet sind, die ich vielleicht sogar im Netz irgendwie gesehen habe und gedacht habe, was für eine interessante Person. Oder ob es jetzt der Kioskbesitzer um die Ecke ist oder mein alter Schauspiellehrer.
Mhm.
Ich habe einfach immer... Das ist ja zufällig, wen ich da frage. Einfach, wer mich gerade interessiert. Ob alt, ob jung, ob die was Kreatives machen oder was ganz anderes, ob die einen normalen Bürojob nachgehen. Es gibt überall interessante Geschichten zu finden.
Wie reagieren die Menschen dann darauf, wenn sie dann irgendwie gefragt werden, du, also der Kioskbesitzer, hast du mal Bock, Interview zu werden? Warte, ich? Warum denn?
Ja, tatsächlich, das ist oft so. Ich muss mich auch oft sehr dazu überwinden, ganz normale Leute überhaupt zu fragen.
Mhm.
Und es ist tatsächlich, das muss ich gestehen, auch ein bisschen ein Problem, dass viele, die sehr interessant wären, aber die vielleicht nicht so zugewandt oder offen sind oder auch einfach ungern im Mittelpunkt stehen, dann natürlich Nein sagen.
Mhm.
Deswegen hat man letztlich, ich versuche es zwar bunt zu mischen, aber die, die Ja sagen, das ist natürlich dann auch immer ein spezieller Schlag.
Mhm.
Die anderen kriegt man gar nicht dazu.
Ich finde das sehr spannend. Schaut auf jeden Fall mal rein. Biographilia, ich sag's nochmal, ne? lernst du auch ganz gerne Menschen kennen und interviewst sie dann vielleicht, um auch so ein paar Charaktereigenschaften zu bekommen, die du dann quasi dir möglicherweise ausleihst für Personen oder Geschichten auch zu bekommen, die du dir ausleihst für Personen in deinen Büchern?
Ja, das funktioniert schon ganz gut. Also ich gehe meistens an Interviews nicht mit, mit der Intention ran, mir da dann vielleicht was auszuborgen.
Ich brauche noch einen Kioskbesitzer, genau. So, der soll in meinem nächsten Buch irgendwen umbringen so, und dann nehme ich genau. Mal den von nebenan. Also so nicht.
Nee, so nicht. Aber klar, alles ist Inspiration und jedes Gespräch hilft einem irgendwie, einen anderen frischen Blick auf die Welt zu bekommen. Und natürlich nimmt das alles Einfluss auf das, was man dann so schreibt.
Mhm. Wen würdest du total gerne mal interviewen? Hast du da jemanden, wo du sagst, boah, das wäre geil? Oder ist das jetzt gerade, weil du so ganz normale Menschen interviewst, eigentlich völlig eine blöde Frage?
Nee, es ist keine blöde Frage, aber das poppt bei mir eigentlich ständig auf. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal, was weiß ich, meine Lieblingsverkäuferin im Rewe bei mir um die Ecke, die jeden Tag freundlich ist, obwohl sie einen unglaublich stressigen Job hat und viele Kunden pumpig sind. Mit der würde ich gerne mal sprechen. Hat die Kinder? Was wollte die werden, als sie klein war? Wovon träumt die so? Wohin würde sie gerne mal in Urlaub reisen? Hat es vielleicht noch nie gemacht. Mit wem würde sie gerne mal einen Kaffee trinken? Das würde mich schon interessieren. Vielleicht frage ich sie mal. Aber wahrscheinlich sagt sie dann nein.
Vielleicht ist sie zu schüchtern, wer
vielleicht
weiß.
Aber schüchtern.
Vielleicht sagt sie auch ja. Und vielleicht hat sie eine knaller Geschichte zu erzählen.
Ich frage sie mal.
Mach
Montag frage ich sie, ich muss eh einkaufen.
Bestellst du Grüße?
Mache ich.
Sehr schön. Gab es mal so eine Knallergeschichte, wo du irgendwie gedacht hast, das ist irgendwie ja eigentlich so ein ganz normaler Mensch und ich kenne ihn vielleicht auch schon so ein bisschen wie, weiß ich nicht, mein Schauspiellehrer oder so, und dann kam der die mit einer Geschichte um die Ecke, wo du gedacht hast, wow.
Ja, das ist mir tatsächlich schon einige Male passiert. Auch zum Beispiel bei einer ganz guten Bekannten oder Freundin, von der ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass ihre Mutter gestorben ist, dass sie noch relativ jung war. Und ich wusste aber nicht, dass sie gepflegt hat ganz lange und dass da so eine ganz, ganz krasse Geschichte dran hängt. Und sie hat das dann sehr, sehr intensiv und sehr persönlich erzählt. Und da habe ich tatsächlich noch ganz viel Neues gelernt über jemanden, von dem ich dachte, dass ich praktisch alles über den weiß. Mhm. Und das ist so krass, wir fragen oft gar nicht. Und viele Gespräche bleiben sehr an der Oberfläche, auch bei Leuten, die wir ganz gut kennen. Hm. Und das wird mir immer klarer, wenn ich dann wirklich mal tiefergehende Fragen stelle, die ich sonst eher in Interviews mit Promis stellen würde.
Buchautorin Melanie Rabe ist zu Gast in Dein Sonntag. Melanie hat im Frühjahr 2015 ihren ersten ziemlich erfolgreichen Thriller rausgebracht. Die Falle heißt er. Noch ziemlich frisch hat sie ihr zweites Buch mit dabei und das heißt Die Wahrheit. Wie fühlt sich das jetzt an, jetzt schon das zweite Buch in der Hand zu halten, wenn du jetzt auch vor allem mal zurückschaust auf diese wahrscheinlich doch schon recht verrückten knapp 2 Jahre, die hinter dir liegen?
Ja, die waren wirklich absolut verrückt und genauso fühlt es sich doch immer noch an. Also ich frage mich, wann der Moment eintritt, an dem ich das, was mir so alles passiert, normal finde. Mhm. Und an dem ich denke, das ist jetzt das neue Normal, so ist jetzt mein Leben. Ich bin jetzt Schriftstellerin und ich schreibe Bücher und mache Lesungen und reise in der Gegend herum und Leute kommen auch zu meinen Lesungen und lesen, verkaufen meine Bücher.
Ja.
Ich weiß nicht, ich finde das immer noch verrückt, obwohl das jetzt ja schon 2 Jahre sind, ja jetzt nicht mehr so eine kurze Zeit.
Nee,
aber ich habe immer noch so diese Anfangsaufregung, diese schöne Aufregung und dieses morgens wach werden und denken, hä, wirklich, so ist das jetzt? Das darf ich jetzt machen? Das ist immer noch so. Ich weiß gar nicht, wann das aufhört.
Und das, obwohl es ja jetzt im Prinzip alles wieder von vorne losgegangen ist, so ein Stück weit. Ne?
Ja.
Also mit dem zweiten Buch bist du ja jetzt quasi einmal rund. Also einmal ist dieses ganze Prozedere ja durch jetzt. Ne?
Absolut. Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist jedes Mal neu. Es war für mich beim zweiten Buch ähnlich aufregend wie beim ersten, die ersten Bücher auszupacken, die aus der Druckerei kamen. Die erste Lesung war aufregend. Die zweite und die dritte Lesung, die waren aber auch aufregend. Es ist ja auch alles jedes Mal anders. Und ich finde, wenn man mit einem frischen Blick dran geht, dann kein Tag ist wie der Tag davor. Und alles ist irgendwie spannend und interessant.
Du bist jetzt 35 geworden, richtig?
Ja.
Bisschen uncharmant, aber ich dachte, wir
klären
das mal. Ne? Und du schreibst auf deiner Homepage, dass du vor dem ersten Buch immer heimlich geschrieben hast.
Das stimmt.
Nachts.
Ja.
Das klingt fast so, als hättest du das irgendwie verstecken müssen, wollen, dass du schreibst? Oder war das einfach die einzige Zeit, wo du Zeit hattest quasi zum Schreiben?
Ja, es war die einzige Zeit. Ich habe ganz früh morgens geschrieben vor der Arbeit.
Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Bist du Frühaufsteherin oder
ja,
wie?
Ja, ich bin, wenn, dann eher Frühaufsteherin. Es hat sich ein bisschen so eingebürgert. Ich habe erst versucht, ganz romantisch spätabends zu schreiben, bei einem Glas Rotwein, so wie die Großen. So
ja, so stelle ich mir das ja auch vor.
Ja,
ne?
So habe ich mir das auch vorgestellt. Deswegen habe ich das am Anfang auch so gemacht. Hat sich überhaupt nicht bewährt, weil ich den ganzen Tag als Lokal Reporterin und freie Journalistin durch die Stadt gerannt bin und abends einfach erschöpft war.
Klar.
Und super oft ist es hinten runtergefallen. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich es morgens als erstes tue, dann hat es an dem Tag auf jeden Fall stattgefunden, egal was der Tag noch so bringt. Dann habe ich das auf jeden Fall schon mal gemacht.
Aber das heißt, du hattest schon diesen starken Wunsch in dir, du willst was schreiben.
Absolut. unumstößlich. Und dann bin ich sehr früh aufgestanden, eine lange Zeit, um 4, 4:30, sah absolut fertig aus tagsüber, wie ein Zombie. Aber ich hatte morgens geschrieben und es hat mir irgendwie immer ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass ich das, was ich unbedingt machen wollte, an dem Tag schon auf die Reihe gekriegt habe.
Und dann im Neuen ins Bett gegangen oder wie?
Nee, deswegen der Zombie-Look. Ich bin dann natürlich trotzdem abends mit meinen Freunden ausgegangen, aber das, ich kann das nicht empfehlen. Ich konnte das auch nicht sehr lange durchhalten, dieses wahnsinnig frühe Aufstehen.
Wie lange
und dann
hast du das gemacht?
Feiern. Ich habe das ein Jahr gemacht. Danach habe ich es ein bisschen angepasst und bin dann vielleicht um 6 aufgestanden und nicht mehr ganz so lange ausgegangen.
Verstehe. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass aus der Falle dann wirklich ein Buch wurde?
Das hat eine relativ lange Vorgeschichte. Die Falle
Wir
ist
haben Zeit.
Gut, super. Gutes Format. Die Falle ist mein Debüt, aber es ist das 5. Buch, das ich geschrieben habe. Mhm. Also ich habe davor 4 andere Bücher geschrieben, die leider in der Schublade gelandet sind, obwohl ich die natürlich angeboten habe an Verlage, beziehungsweise meine Literaturagentur hat die an Verlage angeboten. Und
das heißt,
die sind alle nicht so richtig durchgekommen.
Durchgekommen leider. Heißt, sie sind nicht veröffentlicht
richtig,
worden.
Richtig, sind abgelehnt worden.
Und dann sagt man
klassisch.
Trotzdem, obwohl du schon 5 Bücher geschrieben hast, sagt man ein Debütroman, weil das der erste ist, den du rausgebracht hast.
Genau.
Oder den jemand veröffentlichen wollte
richtig,
quasi.
Denn wenn man jetzt sagen würde, die Falle ist mein 5. Buch, dann würden die Leute in die Buchhandlung gehen und gucken, wo Buch 1 bis 4 sind und die nicht finden, ne? Logisch. Und und mit dem 5. Buch oder Buch 4 hat mir bereits ein Verlag angeboten, der das Buch mochte, das aber als Debüt nicht so geeignet fand. Das Thema war ein bisschen seltsam und das Buch war so ein bisschen zwischen den Genres.
Das sagst nicht du, sondern das hat er gesagt.
Genau, genau. Und die mochten aber sehr, wie ich schreibe und die mochten auch das Buch an sich und haben dann gesagt, okay, wenn Melanie uns was Neues schreibt, was vielleicht irgendwie passt für uns als großes Publishing-Haus, dann hätten wir das gerne, weil wir mögen die Autorin. Mhm. Und dann hatte ich die Idee zu Die Falle und ab da wurde es plötzlich einfach, nachdem 10 Jahre eigentlich gar nichts ging.
Das heißt, du hast quasi auf Ziel hingeschrieben. Du wusstest, ich schreibe jetzt ein Buch und wenn ich mich nicht total blöde anstelle, dann finden die das gut und es wird veröffentlicht.
Tatsächlich ging es nochmal einfacher. Ich hatte die Idee zu Die Falle, habe die ersten 20 Seiten und ein Exposé geschrieben, also so grob, worum es gehen soll. Und das haben wir dem Verlag, meinem jetzigen Verlag, gezeigt. Mhm. Und das mochten die sehr und haben das daraufhin eingekauft. Und dann habe ich geschrieben.
Wie erklärst du dir das, dass dann irgendwie alle total begeistert gewesen sind von der Falle und die ersten Bücher nicht funktioniert haben? Ich meine, das warst ja auch du, das hast ja auch du geschrieben.
Ja, ich glaube, dass die Zeit einfach plötzlich so ein bisschen reif war für psychologische Thriller, die eher unblutig sind. Ich glaube, dass es gerade so ein bisschen trendy war, dass es so ein bisschen Zufall war, dass die Zeit einfach die richtige war, sowas anzubieten. Ich glaube, dass ich natürlich besser geworden bin, ganz klar. Also ich glaube nicht, dass mein erstes Buch so ein brillanter Wurf war.
Ja, ist wirklich?
Also, ich glaube, dass man besser wird, absolut. Man lernt ja einfach dazu. Ich komme ja auch jetzt nicht von der Schreibschule. Ich habe keine Seminare gemacht. Ich bin wirklich Autodidakt. Ne?
Hast du nochmal in die Bücher reingeguckt und nochmal geguckt, so irgendwie, vielleicht kann man ja dann jetzt, wo die Leute mich kennen, vielleicht kann man da nochmal eins veröffentlichen oder vielleicht kann man da noch ein bisschen dran tunen und dann wird das was oder so?
Ja, also ich glaube, es sind tatsächlich überhaupt keine Manuskripte, für die ich mich schämen würde. Hm. Also wenn jetzt jemand meinen Laptop hacken würde und würde das irgendwie irgendwo posten, ich würde mich nicht schämen, aber es müsste auf jeden Fall nochmal was dran gemacht werden. Allerdings muss ich sagen, Buch 4, da habe ich tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, das nochmal jemandem zu zeigen, weil ich die Grundidee nach wie vor unglaublich spannend finde und das Buch ist sehr, sehr ungewöhnlich und sehr anders und ich glaube auch sehr spannend und vielleicht irgendwann mal sehen. Vielleicht.
Da hat der Verlag doch auch schon gesagt, ganz am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich nicht uninteressant, aber nicht als erstes Buch.
Ja, das stimmt.
Also mindestens das dritte würde es ja dann jetzt werden. Ne? Oder ja, obwohl das dritte hast du ja auch schon in der Tasche, das vierte vielleicht, wer weiß.
Das Problem ist, ich hab mehr Ideen, als ich umsetzen kann, weil es natürlich auch lange dauert, einen Roman zu schreiben. Und da fällt es mir dann tatsächlich schwer, was aus der Schublade zu holen, weil ich natürlich immer begeistert bin von dem, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt und das ja lange genug dauert, bis ich das mit meinen Lesern teilen kann. Deswegen fällt mir so ein Rückschritt irgendwie sehr schwer. Ich möchte irgendwie immer das Neueste rausbringen.
Das ist ja auch ganz spannend, dass man da irgendwie haushalten muss, weil Romane schreiben ist ja tatsächlich, also das machst du halt nicht in 3 Wochen so.
Richtig,
ne?
Ja.
Und dann weißt du halt, okay, jetzt bin ich erfolgreich. Das bin ich, wenn alles gut läuft, jetzt vielleicht die nächsten 30, 35, vielleicht 40 Jahre.
Wenn alles sehr, sehr gut läuft.
Genau. Nehmen wir mal den Best Case an. Und dann fängst du dann an zu rechnen und sagst, okay, wenn ich jetzt irgendwie alle 1,5 Jahre ein Buch rausbringe und dann habe ich 30 Jahre, dann sind das irgendwie, weiß ich nicht, 20 Bücher oder so.
Oh mein Gott, daran habe ich noch nie so konkret gedacht. Aber du hast hast natürlich vollkommen recht. Man hat ja wirklich nur eine sehr, also mir ist klar, dass man nur eine sehr begrenzte Anzahl an Romanen hat, die man in seinem Leben schreiben kann.
Ja, denk mal drüber nach.
Ich rattere hier schon im Hinterkopf und rechne, wie viele ich noch schaffe. Ich muss mindestens 120 Jahre alt werden.
Das ist ja auch eine Frage von Geld verdienen. Dann weißt du jetzt auch ganz genau, wenn alles gut läuft, wie viel Geld du in deinem Leben verdienen wirst. Ist ja auch nicht schlecht.
Richtig,
ne?
Ja. Ich hoffe, die Buchbranche bleibt noch ein bisschen erhalten.
Lesen,
tu mein Bestes.
Lesen Leute.
Ja. Lest Bücher.
Vielleicht irgendwo anders als in einem Buch, aber ich glaube auch das selbst irgendwie wird noch eine ganze Weile dauern.
Glaube ich auch, ja.
Naja, ich bin tatsächlich auch Fan von E-Books, aber ich weiß gar nicht, wie steht man da als Autorin zu?
Du, der Text ist der gleiche und mir geht es um die Geschichten und wie die Leute sich die Geschichte erlesen, das ist mir persönlich total egal. Mhm. Ich mag gern Bücher, die ich anpacken kann, zumindest für zu Hause, aber auf Reisen ganz klar, auch ich schleppe dann nicht 5 Wälzer mit mir rum,
aber
sondern habe mein E-Book
hier,
auf dem Handy.
Aber du hast es jetzt hier mit dabei als Buch.
Absolut,
ne?
Also wenn ich mich entscheiden müsste, nur noch gedruckte Bücher oder nur noch E-Books, dann würde ich die gedruckten Bücher nehmen. Aber ich finde, man kann das total gut kombinieren.
Hm. Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Buchautorin Melanie Rabe ist zu Gast hier in Dein Sonntag und wir wollten eigentlich eben darüber reden, wie denn diese letzten 2 Jahre waren. Weil nach Die Falle, das war dein erster Thriller, den du rausgebracht hast, ist wirklich extrem viel passiert. Es war extrem erfolgreich. Du hast das Buch quasi, also nicht du, aber das Buch wurde in viele Sprachen übersetzt und ich habe eben schon gesagt, Hollywood hat angeklopft. Wenn du ein Mikro hast, dann redet sich auch besser. Ne? Ist das sofort alles passiert? Also ist das Ding rausgekommen und dann kamen die ersten Leute und haben gesagt, hey, lass uns das doch auch mal international übersetzen oder wie läuft sowas dann?
Das war tatsächlich noch verrückter. Die ersten 7 Auslandslizenzen sind schon vor Erscheinen verkauft worden.
Wie geht das? Also wird das Buch rumgereicht irgendwie hinterm Rücken in der Branche oder was? Hey, ich habe ja schon den neuen von Rabe oder wie?
Ja, also so ungefähr funktioniert das tatsächlich. Ich bin bei einem großen Verlag, der zu Random House gehört, zu einem großen Konzern.
Und, international auch?
Absolut. Ne? Und die haben eine eigene Lizenzabteilung, die sich eigentlich hauptsächlich nur darum kümmert, Auslandslizenzen von den deutschen Autoren zu verkaufen.
Okay.
Und die haben relativ früh mein Buch gelesen und haben gemerkt, da kommt was Interessantes. Die Autorin kennt zwar noch kein Mensch, noch nicht mal in Deutschland, aber das Buch könnte irgendwie einen Nerv treffen international. Und dann haben die angefangen, sich auf der Frankfurter Buchmesse ein halbes Jahr vor Erscheinen umzutun und mit ihren internationalen Partnern zu sprechen und haben relativ früh gemerkt, oh, da geht so richtig was. Die Leute mögen das Buch, die mögen den Ton, die Geschichte.
War das Buch dann schon fertig oder war das dann so auch wieder so eine Exposé-Geschichte, wo, weiß ich nicht, die ersten 30 Seiten drin standen oder so?
Das Buch war schon fertig, aber es war natürlich noch nicht übersetzt.
Okay, klar.
Und die Deutsch lesen konnten, die konnten sich das natürlich schon mal anschauen. Ne? Die nur Englisch lesen konnten, hatten wahrscheinlich ein englisches Exposé und eine englische Leseprobe oder so. Und da passierte schon ganz viel. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass deutsche Bücher werden ohnehin nicht so oft ins Ausland verkauft, zumindest nicht ins englischsprachige Ausland. Die Amerikaner, die Briten, die übersetzen relativ wenig, vor allem wenig aus dem Deutschen. Und auch dahin haben wir schon Auslandslizenzen verkauft, vor Erscheinen, was irre war. Und ich konnte das irgendwie gar nicht glauben, weil ich habe irgendwie mit 4 Büchern rumgekrebst, keiner wollte sie haben. Und dann komme ich mit dem 5. um die Ecke und es wird direkt ins Ausland verkauft. Daran hätte ich nie gedacht. Ich habe wirklich, das klingt im Nachhinein so, als wollte ich niedrig stapeln, aber ich habe immer gedacht, irgendwo ein kleines Taschenbuch bei irgendeinem kleinen Verlag, einfach ein bisschen gelesen werden.
Einfach,
das hätte
um
mir
mal so ein
schon
Buch
total
zu
gereicht.
Haben. So, ja?
Ganz genau, Buch sagst, haben, ja. Mama und Papa zeigen, den Freunden zeigen und vielleicht mal irgendwo in der Buchhandlung sehen. Aber an sowas, ich wusste auch gar nicht, wie die Abläufe sind. Das war auch mir total neu, dass das überhaupt möglich ist. Und das ist dann direkt passiert.
Und dann kommt da jemand und liest dein Buch auf Deutsch und übersetzt das auf Englisch? Oder sucht man diesen Menschen dann mit aus? Oder hat der Verlag dann jemanden, der sagt, so, der könnte so ähnlich, das ist ja auch eine Stilfrage, der muss ja auch deinen Stil oder derjenige deinen Stil irgendwie so ein bisschen transportieren können. Ne?
Ja, du hast total recht. Da hat man tatsächlich als Autor nicht unbedingt Einfluss drauf. Die Verlage, die Auslandslizenz eingekauft haben, sind dann diejenigen, die den Übersetzer beauftragen oder die Übersetzerin. Und manche von denen nehmen Kontakt mit mir auf. Also zum Beispiel die Übersetzerin, die ins Englische übersetzt hat, hat mich angesprochen und ganz oft Fragen gestellt. Melanie, bei dem Adjektiv, eher die Variante oder die?
Ach,
bei
geil.
Der Metapher eher
das
dies
heißt, du
oder
konntest
jenes.
Richtig mitreden.
Ich konnte richtig mitreden, was mir aber natürlich auch wirklich nur in der englischen Fassung überhaupt möglich wäre. Mein Englisch ist gut genug, als dass ich so Feinheiten erkennen und ausprobieren kann. Aber in allen anderen Sprachen wäre ich da, glaube ich, relativ hilflos.
Hast du das dann auf Englisch mal gelesen?
Ja,
tatsächlich,
absolut.
Ja,
ich habe es gelesen. Es ist grandios. Es ist eine sensationelle Übersetzung, die auch meine Tonalität und die Art, wie ich mich ausdrücke, wunderbar einfängt. Und ich habe mit ganz vielen englischsprachigen Lesern kommuniziert und die haben alle gesagt, man merkt gar nicht, dass es eine Übersetzung ist. Es klingt, als wäre es ein Original.
Krass.
Das ist super, ja.
Spannend. Fast genauso spannend, ich habe es gerade eben schon zwei, dreimal gedroppt, ist da die Geschichte mit Hollywood. Darfst du darüber reden? Ist da irgendwas Konkretes?
Ja, es ist relativ konkret. Wir haben schon letztes Jahr eine Filmoption an TriStar Pictures verkauft. Die gehören zu Sony. Ist ein großes Hollywood-Studio, vollkommen irre. Und finde ich.
Total, ja.
Total. Und die haben relativ schnell ein Produzententeam und eine Drehbuchautorin drangesetzt an den Stoff. Die Drehbuchautorin ist toll und renommiert. Die war für einen Oscar nominiert für ihr letztes Drehbuch. Das war für Carol mit Cate Blanchett. Mhm. Ganz toller Film, auch eine Literaturverfilmung. Und das Drehbuch ist soweit fertig. Ich habe es schon gelesen, letztens in Wien am Flughafen auf der Rückreise von meiner Lesereise in Wien.
Und
es ist toll. Ja. Es ist toll, es ist total irre. Es ist spannend zu sehen, dass ein anderer kreativer Kopf, der eher visuell denkt, das, was ich mir als Buch ausgedacht habe, ganz neu macht, aber ich erkenne alles wieder.
Aber tut es nicht auch so ein bisschen weh, weil ich meine, so ein Film dauert 90 Minuten und das ist ja dann schon einfach sehr, sehr eingekocht von dem, was du da alles geschrieben hast, oder?
Ist es, total. Ich hätte, wenn man mich das vorab gefragt hätte, angenommen, dass mir das weh tut, aber ich konnte das total leicht loslassen irgendwie. Hm. Zum einen, glaube ich, weil ich unbedingt das nächste Buch schreiben wollte und zum anderen, weil mir total bewusst ist, dass Literaturverfilmung oft das Buch nicht so richtig treffen. Ich finde aber die Literaturverfilmung immer noch am besten, die das Buch wirklich neu denken. Ich glaube, es kann nur misslingen, wenn man zu nah am Buch bleibt. Weil dann kann man auch gleich das Buch lesen. Hm. Und ich finde, das muss man irgendwie neu und filmisch machen und ganz neu aufbereiten. Nur dann kann das funktionieren. Und ich bin da einfach mit Neugier und Interesse dran gegangen und ganz unvoreingenommen. Und ich finde, sie hat das toll gemacht und ist ganz neu gedacht und ist ganz neu umgesetzt. Und man erkennt den Kern der Geschichte und das, was mir wirklich wichtig daran ist, absolut wieder.
Hättest du da jetzt eigentlich mitreden können? Also wenn das Buch jetzt irgendwie blöd gewesen wäre, das Drehbuch, hättest du dann sagen können, nee, so nicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich das tun könnte. Ich habe mich am Anfang natürlich gefragt, Melanie, möchtest du da Einfluss nehmen? Was ist dir da wichtig? Was ist dir nicht wichtig? Und ich habe mich dazu diszipliniert oder mich entschieden, mich da wirklich komplett rauszuhalten. Hm. Also ich habe gesagt, das, was ich mit dem Stoff umsetzen wollte, das habe ich umgesetzt, nämlich im Roman. Und nachdem ich so lange gebraucht habe, überhaupt einen Verlag zu finden und irgendwie durchzudringen, war es mir vor allem auch ganz wichtig, ganz seriös mit aller Zeit, die mir zur Verfügung steht, das zweite Buch zu schreiben. Mhm. Und mich nicht ablenken zu lassen von Glitzer, Glamour, Hollywood und was da so passiert. Und ich habe das wirklich ganz außen vor gelassen, versucht, so wenig wie möglich dran zu denken und wirklich alle Arbeit in die Wahrheit, mein neues Buch zu stecken.
Mhm. Die Wahrheit, ja. Wie hast du es eigentlich geschafft in dieser Zeit? Ich meine, du hast ja Pressetermine gehabt, du hast diesen ganzen Rummel gehabt. Okay, dann hast du diesen Hollywood-Part und das Drehbuch und den Film mal draußen gelassen, aber da war ja schon auch einiges los und es war gar nicht mal so viel Zeit seit dem letzten Buch. Mhm. Wie hast du es denn da überhaupt geschafft, ein zweites Buch zu schreiben oder hattest du da sicherheitshalber schon mal irgendwie den Anfang in der Schublade? Oder?
nee, hatte ich nicht. Ich habe es tatsächlich mir ganz neu ausgedacht, ganz neu geschrieben. Es hat tatsächlich auch länger gedauert, es zu schreiben, als die Falle. Mhm. Das Buch ist, ich glaube, ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplexer. Ich habe
Bisschen länger.
Mhm. Ich habe im Schreibprozess nochmal viel geändert, weil mir viele Dinge eingefallen sind, während ich geschrieben habe und wie das so ist beim Thriller, gerade im Spannungsbereich, wo es auch auf Logik ankommt. Du änderst eine Sache, musst dann überall nochmal hinterherräumen. Mhm. Und es macht wahnsinnig viel Arbeit. Und deswegen habe ich schon eine ganze Weile gebraucht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, klar macht man auch andere Dinge, ist auf Lesereise, hat Termine. Aber hey, wenn man vorher einen Fulltime-Job hatte und nebenher geschrieben hat, dann ist es nicht mehr so schwer, wenn man einen Vorschuss vom Verlag hat, nur noch das machen muss, ein Buch zu schreiben. Es ist eine sehr, sehr luxuriöse Situation und es ist viel einfacher, als es vorher war.
Du hast in einem Promo-Video auf deiner Homepage gesagt, literarischer Thriller. Das hast du, glaube ich, noch über die Falle gesagt.
Ja.
Das klingt so, als müsste man im Genre Thriller irgendwie irgendwas hinzufügen, damit es seriös wird. Ist das so?
Du, bei manchen ist das vielleicht so. Ich habe es tatsächlich gar nicht unbedingt so gemeint. Ich glaube, viele, wenn sie Thriller hören, denken an was sehr Blutiges. Mhm. Denken so an den Kollegen Fitzek, den ich zum Beispiel sehr schätze und der sehr blutige, gewaltvolle, wahnsinnig spannende, aber auch sehr düstere und harte Bücher schreibt.
Sehr, ja.
Und ich schreibe das irgendwie oder erwähne das immer gerne, dass ich relativ unblutige, psychologische Thriller schreibe. Zum einen, weil ich die Leute, die diese krasse Gewalt nicht so gut abkönnen, einfangen möchte. Mhm. Und zum anderen, weil ich auch die, die gerade das suchen, die diese krassen, harten Bücher schätzen, weil ich die auch so ein bisschen nicht abschrecken, aber informieren möchte, dass meine Bücher nicht so sind. Mhm. Und weil ich glaube, da könnte man, ich glaube, dass das Genre so breit ist, dass Thriller allein als Bezeichnung manchmal nicht reicht. Deswegen sage ich gerne unblutiger Thriller oder literarischer Thriller.
Ich verstehe. Lustig, dass du Sebastian Fitzek erwähnst. Das ist, glaube ich, so ein Reflex, dass du auch gerne mal mit ihm verglichen wirst oder so. Also so, weil er ist ja auch so ein Typ, der irgendwie ein Ding nach dem anderen gerade rausknallt und auch sehr gehypt wird in den letzten Jahren. Und du bist jetzt auch relativ schnell von Buch 1 zu Buch 2, hast das dritte Buch eigentlich auch schon so mehr oder weniger in trockenen Tüchern, wenn ich das richtig verstanden habe. Passiert dir das oft, dass du irgendwie der weibliche Fitzek wirst?
Das ist mir noch gar nicht so oft passiert. Ich glaube, der Vergleich hinkt ein klein bisschen, was unser Schreiben betrifft, weil wir, glaube ich, sehr andere, unterschiedliche Sparten von vom Thriller bedienen. Aber unsere Fans oder Leserinnen und Leser überlappen, glaube ich, schon so ein bisschen. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass Sebastian Fitzek, der ein unfassbar netter Kollege ist, mich sehr oft empfohlen hat.
Ach was.
Tatsächlich hat er das, glaube ich, das erste Mal in der Morgenshow im Fernsehen gemacht. Da haben mir ganz viele Leute geschrieben, oh Melanie, ich muss jetzt mal dein Buch kaufen. Sebastian Fitzek hat dich empfohlen.
Ach, wie geil.
Und dann habe ich ihn tatsächlich angeschrieben und ihn gefragt, ob er fürs Taschenbuch ein Zitat stiften würde für den Buchrücken. Also wir haben tatsächlich auf dem Buchrücken von Die Falle ein Zitat von Sebastian Fitzek.
Ach, lustig.
Und ganz oft irgendwie am Signiertisch kommen Leute zu mir und sagen, wir sind übrigens hier, weil Sebastian Fitzek sie so empfohlen hat. Und danke für den schönen Abend. Das ist natürlich sehr nett. Ich kenne Sebastian, er ist ein unglaublich, unglaublich netter Mensch, der wahnsinnig viel macht für seine Leser. Und er ist so ein, was so das Ganze drumherum angeht, auch so ein bisschen ein Vorbild von mir, weil er unglaublich viel kommuniziert, alles an Fanpost beantwortet, was er so kriegt. Und es muss unfassbar viel sein. Und weil er einfach einen sehr tollen Umgang mit den Menschen pflegt, die ihn groß gemacht haben. Das bewundere ich sehr. Und er ist, glaube ich, ein unglaubliches Arbeitstier. Und ich finde das toll, wie er das alles macht.
Dann gehen wir das doch an der Stelle mal zurück. Schöne Grüße. Lest bitte zuerst die Bücher von Melanie Rabe und dann alle von Sebastian Fitzek. Wobei, wahrscheinlich hat er es gar nicht mehr nötig. Ne?
Ich glaube, er kommt ganz gut klar.
Er kommt ganz gut klar. Melanie Rabe ist zu Gast in Dein Sonntag. Sie hat mittlerweile schon zwei Bücher geschrieben. Erste sehr erfolgreich, Die Falle. Zweite jetzt relativ frisch, Die Wahrheit. Und ich habe eben schon von diesem Promo-Video gesprochen, was du auf deiner Homepage hast, wo du literarische Thriller, das Ganze genannt hast, was du schreibst. Und man sieht dich da auch so schreibend quasi.
Ja.
Also du sitzt da so verträumt in einem Café und schreibst in so eine große Kladde handschriftlich rein. Und ist das so? Schreibst du so in Wahrheit?
Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. manchmal schreibe ich so. Das ist allerdings eher so die Phase, in der ich jetzt auch gerade bin, in der ich plotte. Also wenn ich wirklich Fließtext produziere und Kapitel schreibe, dann tippe ich natürlich in meinen Laptop. Aber wenn ich, also es ist tatsächlich ein literarisches, schönes Klischee, das stimmt. Ab und zu sitze ich mit Kladde im Café und denke mir Sachen aus.
Handschriftlich geht noch, ja?
Das geht weitestgehend. Also Fließtext, ich habe eine relativ schlimme Handschrift.
Wird auch nicht besser, wenn man sie nicht benutzt, habe ich gemerkt.
Absolut
ja.
nicht. Also man muss das schon tatsächlich ein bisschen pflegen und üben. Ich habe da auch immer Probleme am Signiertisch, wenn ich Bücher signiere und natürlich auch möchte, dass die Leute es einigermaßen lesen können, was ich da mache. Nach dem 80. wird es dann langsam schwierig. Und aber so erste Ideen notiere ich tatsächlich von Hand.
Jetzt hast du eben gesagt, du musst dann immer mal wieder, was relativ aufwendig ist, wenn du irgendwo was änderst, möglicherweise dann auf den letzten 200 Seiten Sinnzusammenhänge anpassen.
Ja.
Wie gehst du an so ein Buch ran? Hast du dann schon, wenn du eine Idee im Kopf hast, machst du dann erst irgendwie ein Konzept mit einer Storyline oder mit Personen oder entwickelt sich das Buch eher so beim Schreiben?
Ja, also ich bin so ein bisschen zwischen den beiden Extremen. Also ich gehöre nicht zu denen, die es komplett einmal durchplotten und sich dann ganz genau dran halten. Und ich gehöre nicht zu denen, die einfach drauf losschreiben. Ich mache ein Konzept und lasse mir aber die Freiheit, das zu ändern, wenn mir was Besseres einfällt. Was aber ich nie ändere, ist der Schluss. Der ist immer fix. Also ich weiß genau, wo ich mit der Geschichte hin will und was der Kern der Geschichte ist und was ich wirklich transportieren und erzählen möchte. Aber so die Wolken, die Geschichte vielleicht im Laufe dessen nochmal schlägt, so die kleinen Twists und Turns und die kleinen Überraschungen und die Cliffhanger, die dann vielleicht dem Leser auch besonderen Spaß machen, das fällt mir eigentlich immer beim Schreiben ein.
Tatsächlich? Also das ist dann zum Teil nicht geplant, weil das ist ja schon auch komplex, was du da machst. Also das ist ja schon dann schon zwei, dreimal um die Ecke und da muss man erstmal drauf kommen und so weiter. Ne? Und das entsteht dann aber zum Teil tatsächlich beim Schreiben.
Tatsächlich, ja. Also ich glaube, ich habe gar nicht den Brainspace, um trocken am Anfang einfach in ein paar Wochen oder Monaten, ohne auch nur Text geschrieben zu haben, das alles zu wissen. So funktioniert mein Gehirn. Ich mache ganz viel Trial and Error und auch so strukturell Vielleicht merke ich irgendwann, wäre es nicht interessant, wenn diese Info, die ich für Kapitel 3 geplant habe, erst viel später kommt, würde das nicht mehr Spannung erzeugen. Und dann schiebe ich das nach hinten und lese mir das mal durch und gucke mir das an. Also ich probiere ganz viel rum. Es macht mir viel mehr Arbeit, als ich haben müsste. Aber ich glaube, dass die Dinge organischer werden und ich glaube fest daran, dass die allerbesten Ideen wirklich beim Schreiben selbst kommen.
Stimmt das, dass du Radiohead beim Schreiben hörst?
Absolut, ja. Eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und gerade als ich die Falle geschrieben habe, habe ich ganz, ganz viel Radiohead gehört. Und habe tatsächlich auch Radiohead dann als Band in meinem neuen Buch ein kleines literarisches Denkmal gesetzt.
Tatsächlich?
Ja, denn mein Buch dreht sich ja sehr um ein Paar, das sich verloren hat. Mhm. Und dann gibt es so einen kleinen Rückblick im Buch, der die Kennenlerngeschichte der beiden erzählt. Mhm. Und Sarah und Philipp, meine Protagonisten, lernen sich auf einem Radiohead-Konzert kennen.
Ach, wie romantisch.
Ja.
Aber du hörst dann wahrscheinlich nicht nur Radiohead. Ich weiß, wie viele CDs haben die gemacht? 5, 4, 5, 6?
Nicht nur, nee, also, gar nicht.
Also, aber du hörst Musik beim Schreiben.
Ich höre viel Musik beim Schreiben. Es gibt natürlich auch Kapitel oder Textstellen, die absolute Ruhe brauchen.
Ich wollte gerade sagen, lenkt das nicht total? Aber so gerade, wenn du irgendwie eine CD häufiger hörst und dann summt man so mit und dann singt der Text, der wabert
richtig
dann so durch den Kopf und man denkt...
Genau, ne? Und vor allem, wenn man etwas immer und immer wieder hört, irgendwann hört man es gar nicht mehr unbedingt wie Musik mit Text, sondern so wie White Noise, der einen in so eine bestimmte Stimmung bringt, genau, aber der einen wirklich ablenkt. Und irgendwann bist du auch konditioniert. Ich habe tatsächlich irgendwann gemerkt, wenn bestimmte Radiohead-Songs laufen, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt an den Schreibtisch setzen und schreiben, wie so ein Pavlovscher Hund so ein bisschen, tatsächlich.
Jemand klingelt mit dem Radiohead-Glöckchen.
Genau, ja. Absolut, das funktioniert tatsächlich.
Es gibt ja, wenn es so um Thriller- oder Krimi-Geschichten geht, so diesen klassischen kaputten Ex-Cop, der jetzt so mit einem leichten Alkoholproblem, genau,
ja.
Familie ist im Arsch, irgendwie das Zwischenmenschliche funktioniert nicht so richtig, aber er hat eine Mission und muss sein Leben wieder hinkriegen und davon hängt auch irgendwie dieser Fall ab und damit kann er dann irgendwie die Welt retten. Findet man immer wieder so als Protagonisten, diesen typischen, auch sehr macho-mannhaftigen Typen. Bei dir sind das Frauen, die... keine Alkoholprobleme, also es ist so ein bisschen anders, die sind schon auch irgendwie gezeichnet durch ein Schicksal, aber irgendwie auch anders und auch irgendwie, sie entwickeln eine Stärke aus der Situation heraus. Ist das wichtig für dich, dass das Frauen sind und dass das auch starke Frauen sind oder wieder werden im Laufe der Geschichte?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Also tatsächlich würde ich das Geschlecht des Protagonisten immer von der Geschichte diktieren lassen. Mhm. Bei meinen ersten beiden Büchern hat das tatsächlich einfach Sinn gemacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass meine nächste Hauptfigur mein Mann ist. Aber bei den Geschichten, die mir da so in den Schoß gefallen sind, da so in den Kopf gekommen sind, hat Sinn gemacht, dass es Frauen sind. Und klar, gerade wenn ich dann weibliche Protagonisten habe, möchte ich, dass die interessant sind, dass die facettenreich sind, dass die keine schwachen Figuren, keine Opfertypen sind. Aber natürlich dürfen die, obwohl die stark sind oder stark werden, auch Schwächen haben. Mhm. Also ich möchte weder ein schwaches Opferzeichen noch eine totale Amazone. Ich möchte echte Figuren zeichnen, die Probleme haben und da vielleicht aber auch irgendwie durchgehen können. Und das war mir irgendwie sehr wichtig.
Dann reden wir doch mal über eine dieser starken Frauen, die wir in Die Wahrheit kennenlernen, deinem aktuellen Buch. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, ohne zu viel zu verraten, worum es grob geht. Also es geht um die Frau, die wir direkt am Anfang kennenlernen und die sucht ihren Mann.
Die sucht ihren Mann. Die heißt Sarah Petersen, ist eine Lehrerin, lebt in Hamburg, hat einen 8-jährigen Sohn, Leo, und ist alleinerziehend. Mhm. Aber erst alleinerziehend, seit ihr Mann, von ihr sehr innig geliebter Mann Philipp, auf einer Geschäftsreise durch Südamerika absolut spurlos verschwunden ist.
Plötzlich weg.
Sie weiß noch nicht mal, lebt er noch oder ist er tot.
Mhm.
Und das treibt sie natürlich um. Was ist mit meinem Mann passiert? Kommt er noch mal wieder? Ist er wirklich tot?
Schlimme Situation,
ganz schlimme Situation,
weil man kann ja auch nicht abschließen irgendwie.
Absolut nicht, keine Todesnachricht, kein Grab. Was sage ich dem Kind, das natürlich Fragen stellt? Und dann erhält sie eines Tages die Nachricht vom Auswärtigen Amt, wir haben ihren Mann gefunden.
Mhm.
Philipp
Spannend.
Lebt, Philipp kommt zurück, sie können ihn am Flughafen abholen. Und wie es oft im Thriller ist, ganz so einfach ist es nicht. Sarah bekommt ihren Mann nicht so einfach wieder zurück. Es kommt alles ein bisschen anders.
Du hast ein kleines Stückchen mitgebracht, was du uns auch lesen magst. Wo befinden wir uns da gerade in der Geschichte?
Wir befinden uns noch relativ am Anfang. Sarah ist zum Flughafen gefahren, um tatsächlich ihren Mann Philipp in Empfang zu nehmen nach 7 Jahren der Trennung. Hat ihren Sohn dabei. Und es gibt, da Philipp sehr reich war, jetzt natürlich nicht prominent oder so, aber sehr reich, gibt es einen ziemlich ziemlichen Presserummel am Flughafen. So in der Stadt kehrt heim, alle haben da großes Interesse dran.
Ist ja auch eine krasse Geschichte.
Und für Sarah ist es natürlich eine wahnsinnig angespannte Situation. Wie wird Philipp sein? Wie geht's ihm? Wie steht er zu ihr? Was hat er erlebt? Sie weiß ja gar nicht viel drüber. Und dann Presserummel um sie herum. Hm. Ganz, ganz krasse. Krasse Nummer eigentlich.
Ich freue mich auf die Szene.
Die Welt steht still. Die Gesetze von Zeit und Raum gelten nicht mehr. Schwerelosigkeit. Ich blicke zu Boden und bemerke, dass meine Füße nicht mehr die Erde berühren. Ich strecke die Zehenspitzen, suche Halt, finde ihn nicht, bin vollkommen haltlos. Ich versuche, mich an irgendetwas festzukrallen, aber alles schwebt mit mir. Die Gegenstände, die Menschen. Erst befinde ich mich nur ein paar Zentimeter über dem Boden. Dann plötzlich einen Meter, zwei Meter, zehn. Ich rudere mit Arm und Beinen, da ist nichts, was ich greifen könnte, kein Widerstand, nur Leere. Dann ist die Schwerkraft zurück, mit einem Mal und ich stürze. Die Welt schießt auf mich zu, ich komme hart auf. Und ich stehe wieder da, auf einem Rollfeld auf beiden Beinen. Der Mann steht vor mir. Er sieht mich erwartungsvoll an. Dann, als ich keine Anstalten mache zu reagieren, tritt er wortlos auf mich zu. Seine Bewegungen sind roboterhaft und kantig. Er wirkt gar nicht wie ein Mensch, denke ich. Er wirkt wie ein Automat und presst mich an sich. Ich keuche erschrocken auf, will zurückweichen, kann mich aber nicht bewegen. Ich bin wie gelähmt. Der Fremde lässt nicht los. Ich starre dem Mann, der da vor mir steht, ins Gesicht, suche nach einem Anzeichen des Erkennens, finde nichts. Es ist nicht die Tatsache, dass Philipp groß und kräftig war, während dieser Mann kaum größer ist als ich. Es ist auch nicht der Bart, der die Wangen bedeckt, sodass ich unmöglich sagen könnte, ob der Fremde auch Grübchen besitzt, so wie Philipp sie hatte. Es ist noch nicht einmal die seltsame Art, mit der dieser Mann sich bewegt. Es sind seine Augen, denen jede Wärme fehlt und die gleichzeitig viel dunkler sind als die Augen, in die ich mich verliebt habe vor so vielen Jahren. Die Härchen in meinem Nacken stellen sich auf. So erschöpft der Fremde auch wirken mag, von ihm geht eine beunruhigende Energie aus. Das ist nicht Philipp.
Ach, da stellen sich auch meine Nackenhärchen auf. Melanie Rabe, ein Ausschnitt aus Die Wahrheit war das, deinem aktuellen Thriller. Ich glaube, Ende August ist
richtig,
er rausgekommen.
Ja.
Ne? Übrigens, sehr schöne Stimme. Du könntest das auch einlesen, finde ich.
Vielen Dank.
Aber es gibt auch ein Hörbuch.
Es gibt ein ganz, ganz tolles Hörbuch.
Mit David Striso, der das unter anderem
richtig, der kommt auch
spricht,
vor.
Ne?
Nina Kunzendorf spricht die Perspektive von Sarah.
Ja.
Und Andreas Pietschmann, auch ganz toller Sprecher, spricht die Perspektive des Fremden.
Mm.
Denn es geht ja tatsächlich darum, kam ja in dem Kapitel oder in dem kurzen Auszug so ein bisschen raus, das ist ja der Clou an dem Buch. Der Mann, der da als Philipp Petersen identifiziert wurde, ist jemand, den Sarah sieht und sich sofort sagt, das ist nicht Philipp,
ja.
Das ist nicht mein Mann.
Das mit den Augen finde ich spannend. Ich glaube, an solchen Dingen kann man es wahrscheinlich am Ende wirklich erkennen, selbst wenn alles andere irgendwie gleich ist. Die Augen sind schon sehr wichtig.
Der Spiegel der Seele,
ja.
Sagt man ja so schön. Ja.
Jetzt bist du ja sehr erfolgsverwöhnt, was das erste Buch angeht. Wie war das jetzt so in den ersten Wochen mit dem zweiten Buch? Was hast du so als Feedback bekommen? Geht dieser Taumel weiter?
Irgendwie geht der weiter, ja. Das zweite Buch läuft gut, es ist direkt aus dem Stand in die Spiegel-Bestsellerliste gegangen und ist seither da drin, ist auch schon x-fach ins Ausland verkauft und meine Drehbuchautorin hat mir letztens geschrieben, da gibt es denn die englische Übersetzung, ich würde gerne lesen. Und,
ich will es auch gleich schreiben.
Mal schauen, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall alles sehr schön. Und mir ist es allerdings gar nicht so wichtig, dass es irgendwie einen Hype gibt oder dass da irgendwie ganz große Dinge passieren. Ich will einfach meine Arbeit tun, so seriös wie möglich. Und mir ist es gar nicht so unrecht, wenn alles gut läuft, aber sich so der ganze Wahnsinn ein klein bisschen beruhigt. Und das ist, ich arbeite gerade einfach sehr, sehr freudig vor mich hin und genieße das alles sehr. Und genieße es aber auch, dass ich nicht mehr ganz so aufgeregt bin wie beim ersten Buch. Ich bin immer aufgeregt, ich bin eine grundaufgeregte Person. Ich bin morgens aufgeregt, wenn ich einfach nur zum Bäcker gehe. Aber so ein bisschen hat es sich gelegt und das ist irgendwie auch ganz schön.
Mhm. Und trotz der ganzen Aufregung, dem ganzen Rummel, der ganzen Termine, die natürlich jetzt wieder von vorne losgegangen sind, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Hast du perspektivisch schon das dritte Buch am Start? Ist es schon fertig tatsächlich?
Nein, nee, gar nicht. Ne? Die Geschichte ist in meinem Kopf fertig, das Exposé steht. Ich weiß die wichtigsten Figuren, ich weiß so grob die Struktur. Anfang, Mitte und Ende. Aber ich habe noch nicht geschrieben. Ich fange gerade an.
Aber es wird auch wieder ein Thriller.
Es wird auch wieder ein unblutiger literarischer Thriller.
So soll es sein. So macht das Melanie Rabe eben. Hat sie schon zweimal gemacht mit Die Falle. Vor ungefähr anderthalb, na fast zwei Jahren und jetzt gerade mit Die Wahrheit. Und heute war sie zu Gast hier in Dein Sonntag. Viel Erfolg. Bleib so, wie du bist. Das war sehr nett. Und
vielen Dank.
Ich freue mich schon aufs nächste Buch. Melanie, hab einen schönen Sonntag.
Danke, du auch.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.